Herbert Grönemeyer fragte sich eines Tages in einem seiner Lieder, wann ist ein Mann ein Mann? Vielleicht kennt jemand das Lied, das ist schon ein bisschen älter, aber diese Frage beschäftigt wahrscheinlich heute immer noch den einen oder anderen. Vielleicht stellt sich die Ehefrau auch die Frage, wann ist ein Mann oder mein Mann, wann ist er denn wirklich Mann? Ich will mir heute die Frage stellen und uns gemeinsam, wann ist ein Mensch ein Christ? Und was sagt die Bibel dazu? Und wann ist er es nicht? Ist ein Mensch ein Christ, wenn er ein Kreuz um seinen Hals trägt? Ist ein Mensch ein Christ, wenn er zu Ostern und zu Weihnachten Gottesdienste besucht? Ist er ein Christ, wenn er vielleicht täglich in der Bibel liest? Oder was macht einen Menschen zu einem Christen? Albert Schweitzer hat mal ganz suffisant in einem kurzen Satz dann erklärt, was ein Christ nicht ist, seiner Meinung nach. Er hat gesagt, wer glaubt, ein Christ zu sein, nur weil er sonntags die Kirche besucht, der irrt sich. Man wird ja schließlich auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Schlüssig. Wir blicken heute auf 500 Jahre Reformation zurück. Und einer der theologischen Grundsätze von Martin Luther, die bis heute noch Nachhall finden, ist sola fide, allein durch Glauben. Das sehen wir hinten auf der Wand. Allein durch Glaube, und das war eine grundsolide Überzeugung von Martin Luther, dass der Glaube den Menschen zu einem Christen macht. Dass der Glaube der Anfang ist, der ihn in eine Beziehung zu Gott führt. Und in dem heutigen Predigttext von Hebräer oder aus Hebräer 11, Vers 1, möchte ich einige Gedanken entfalten, die das dann nochmal so zum Ausdruck bringen. Wir lesen den Text aus Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Kurz und knapp. Aber wenn wir diesen Vers einmal entfalten wollen, dann begegnet uns ein erster Gedanke in diesem Vers. Zunächst einmal, worauf gründet sich der Glaube? Der Glaube hat ja immer irgendeine Bezugsperson. Und die Bezugsperson des Glaubens, so lässt uns das auch der Hebräerbrief dann deutlich werden, die Bezugsperson des Glaubens ist immer Gott selbst. Und er entfaltet das in dem Buch Schritt für Schritt. Bereits im 6. Kapitel kommt er darauf zu sprechen und entfaltet das bis zum 10. Kapitel dann ins Detail und sagt, wie so ein Triumph, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Ein alttestamentliches Zitat, das er dann hier anführt und sagt, Menschen, die Leben suchen, Menschen, die Leben wollen, können durch den Glauben dieses finden. Und dieser Glaube ist geknüpft und ganz eng verbunden und eigentlich ausschließlich damit verbunden, dass der Glaube in Gott gegründet ist. Und zwar an den dreieinen Gott, an den Gottvater, an den Gottsohn und an den Gott, den Heiligen Geist. Diese Einheit, die uns im Alten und Neuen Testament begegnet, ist also der Grund unseres Glaubens, die Verwurzelung unseres Glaubens. Und das ist nicht selbstverständlich, selbst nicht für uns Christen. Vielleicht die Folie einmal weiterschalten, genau der erste Punkt, der Glaubensgrund ist die Beziehung zu dem dreieinen Gott. Und das ist nicht selbstverständlich, denn wir glauben an so vieles. Und glauben wir auch wirklich dann an Gott? Oder glauben wir manchmal vielleicht mehr an Menschen? Zum Beispiel an Pastoren, die sonntags von der Kanzel predigen. Wir glauben ihnen, weil wir sie vielleicht mögen, weil wir sie schätzen. Aber ist das unsere erste Bezugsperson? Oder wir glauben an die Kirche. Auch die Kirche hat Makel, hat Fehler, ist menschlich. Wir glauben an so einiges, aber letztendlich sollte unser Glaube immer tief verwurzelt und gegründet sein in Gott selbst. in einer persönlichen Beziehung zu Gott, dem Vater, der mich geschaffen hat. In einer persönlichen Beziehung zu Gott, dem Sohn, der für mich gestorben ist, der mich so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für mich gab. Und zu Gott, dem Heiligen Geist, der in mir lebt, der mich führt und leitet in aller Wahrheit, der anstelle Jesu mein Leben begleitet, der immer bei mir ist. Also ein Glaube, der gegründet ist in diesen drei Personen der Gottheit. Und manchmal verlieren wir, wie gesagt, schnell den Fokus und das ist häufig auch gar nicht beabsichtigt. Aber wir vertrauen und glauben dann vielleicht Menschen oder Institutionen. Aber unser Glaube sollte immer in Gott gegründet sein. Warum? Weil Gott niemals enttäuscht. Und weil Gott sich niemals ändert. Und wenn wir unser Vertrauen und unser Glauben in Gott setzen, dann werden wir nicht enttäuscht. Deswegen ist der Glaube auch sicher, vernünftig und logisch. Manche, auch in Gesprächen, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, stellen den Glauben als etwas sehr Abstraktes dar, als etwas sehr, sehr Unsicheres. Aber ich sage Ihnen, dass mein Glaube nichts Unsicheres beinhaltet, weil der Glaube gegründet ist in einer Person, die unveränderlich ist, die jederzeit zu mir hält, die jederzeit zu mir steht. Und deswegen vertraue ich Gott. Deswegen glaube ich an Gott und glaube an keine Menschen, an keine Institutionen. Und glaube ja noch nicht mal an meine eigenen Stärken, denn auch ich kann mich selber manchmal enttäuschen. Und vielleicht kennt ihr das Gefühl auch. Also der Glaube ist davon überzeugt, dass Gott, dass das, was Gott sagt, dass es wahr ist. Dass das, was er verspricht, was er verheißt, auch eintrifft. Aber der Glaube ist auch kein positives Denken. Das ist ja so eine moderne Bewegung. Denk positiv und dann wird das schon alles in deinem Leben. Gott ist da anders. Es geht nicht um positives Denken, sondern es geht um eine Vertrauensbeziehung, die in ihm gegründet ist. Vielleicht kennt der eine oder andere das Lied Don't Worry, Be Happy von Bobby McFerrin. Ja, vielleicht hört der eine oder andere dann das Lied gerade so im Ohr und das könnte so ein Ohrwurm des Tages werden. Und das transportiert ja genau diesen Gedanken, mach dir keine Sorgen, ja, es wird schon alles gut werden. Ja, das passt schon. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Und das ist so eine billige Vertröstung, würde ich mal so sagen. Aber der Glaube ist keine billige Vertröstung, sondern eine felsenfeste Überzeugung, dass Gott nicht enttäuscht. Peter Kusnick hat mal gesagt, Menschen, die hoffen, hören die Musik der Zukunft. Menschen, die glauben, tanzen schon in der Gegenwart danach. Das ist herrlich, das ist ein schönes Bild. Menschen, die glauben, tanzen schon zu der Zukunft der Musik in der Gegenwart. Sie lassen sich darauf völlig ein. Und wenn Gott etwas sagt, was noch nicht eingetroffen ist, was sich aber erfüllen wird, weil Gott vertrauenswürdig ist, ist für einen Christen die Gewissheit so sicher, als wäre die Sache schon passiert. Und in unserem Glauben werden wir herausgefordert, eine solche Vertrauensbeziehung zu Gott aufzubauen. Und Römer 8, Vers 28 sagt Paulus, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Und er sagt erstaunlicherweise auch, eines aber wissen wir. Er sagt nicht, wir denken, wir hoffen oder wir wünschen uns das sehr, sondern Paulus sagt, wir wissen, dass alles, was in unserem Leben passiert, uns zum Besten dient. Und das kann nur jemand sagen, der einen Glauben hat, der in Gott gegründet ist. Und Paulus selbst hat sehr viele Dinge auch durchleiden müssen. Er hat viele Auspeitschungen erlebt, er hat eine Steinigung erlebt, er hat Hungersnöte erlebt, Schiffbrüche und alles Mögliche. Und trotzdem kann er sagen, im Glauben und Vertrauen an diesen drei einen Gott, dass alles, was ihm passiert, nur zu seinem Besten dient. Warum? Weil er einen Glauben hat, der ihn trägt. Und das ist der zweite Punkt meiner Predigt. Glaubensgewissheit. Denn echter Glaube ist eine felsenfeste, gottgewirkte, ja fast schon übernatürliche Gewissheit. Etwas, was Menschen, die keine Gottesbeziehung haben, eher komisch oder fremd vorkommt. Und der Glaube ist auch deswegen kein wehmütiges Wünschen. So nach dem Motto, bitte lieber Gott, bitte, 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 lass doch, dass morgen gutes Wetter wird. Oder lass mich doch bitte nächste Woche die Hausarbeit bestehen. Oder lass doch das nächste Personalgespräch bitte, bitte, bitte doch erfolgreich verlaufen. Das ist kein felsenfester Glaube. Das ist mehr so ein, ich wünsche mir was oder ich hoffe so und ich bin mir völlig unsicher und aufgeschmissen. Aber in der Bibel begegnen uns Menschen, auch Glaubenshelden, die uns da ein Beispiel sind. Zum Beispiel die samaritische Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Jesus in der Mittagshitze hat dann eine Unterhaltung mit dieser Frau und das Gespräch entwickelt sich und irgendwann kommt die Frau dann zu dem Punkt, dass sie sagt, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Und hier wird eine Glaubensüberzeugung bei ihr sichtbar, die vielen anderen Juden nicht teilen konnten. Und sie als samaritische Frau, als Ausgestoßene ihres Dorfes, könnte man vermuten, sie weiß, sie hat diese Glaubensüberzeugung, dass der Messias kommt, ohne zu wissen, dass dieser Messias gerade vor ihr sitzt. Aber sie hat diese Überzeugung. Es ist kein wehmütiges Wünschen, ach, das wäre doch so schön, wenn dieser Messias bald kommt, sondern sie sagt Jesus direkt ins Gesicht, ich weiß, dass der Messias kommt. Was für ein Beispiel für uns. Was für eine Sicherheit, was für ein Ruhen und Vertrauen in Gott in stürmischen Zeiten. Und die hatte sie mit Sicherheit erlebt. Oder eine andere Erzählung, Entschuldigung, eine andere Erzählung aus dem Alten Testament, aus 4. Mose 14, wo das Volk Israel vor der Grenze des verheißenen Landes steht und Mose Kundschafter aussendet, die das Land begutachten sollen. Er schickt eine ganze Reihe Männer los und die sehen dieses Land mit unglaublichen Früchten. Ja, und diese Verheißung, da fließt Milch und Honig, ein Land im Überfluss, das sehen sie mit eigenen Augen. Aber sie sehen auch die befestigten Städte, die dicken Mauern, die hohe Wälle. Sie sehen die starken großen Männer und die fortschrittlichen Waffen und bekommen Angst. Und fast alle Kundschafter gehen zurück und sagen, wir packen das nicht. Mose, wo hast du uns hier hingeführt? Wir schaffen das nicht. Wir gehen da unter. Nur zwei Kundschafter, Josua und Kaleb, sehen das Gleiche, haben einen Glauben, der sie zu einer anderen Schlussfolgerung kommen lässt. Sie sehen nämlich dieses Land und sagen über dieses Land, es ist von Gott verlassen. Von den Götzen abgesehen, die sowieso nicht lebendig sind, aber Gott ist nicht an ihrer Seite, sondern Gott ist an unserer Seite und deswegen nehmen wir dieses Land ein. Wie unterschiedlich man ein und die gleiche Situation doch manchmal betrachten kann. Und vielleicht sehen wir auch auf Situationen unseres Lebens und kommen dann zu ganz unterschiedlichen Schlussfolgerungen, die dann abhängig sind von unserer Überzeugung und von unserem starken Glauben. Und lass uns da Beispiel nehmen an Josua und Kaleb und auch an der samaritischen Frau, dass wir einen festen Glauben haben, unerschütterlich, dass Gott unseren Weg bis zum Ende geht, mit uns geht. Und dass der Glaube, den er in uns angefangen hat, er auch zum Ende führt. Ich bin nicht jemand, der häufig fliegt, aber wenn er fliegt, dann genießt er es. In den ersten Momenten, wenn das Flugzeug dann startet, dann hat man ja immer so eine gewisse Unsicherheit. Na, oh Mann, wird denn alles gut und kommt man denn sicher an? Und weil man ja schon so einiges gehört hat. Letztes Mal, als ich geflogen bin, saß ich dann direkt auf der Höhe dann des Flugzeugflügels. und direkt am Fenster. Hatte eine wunderbare Aussicht auf den Flügel und dann eben so dann auch auf die Landschaft. Und als das Flugzeug dann so gestartet ist und ich sah, wie der Flügel extrem sich hin und her bewegt und wie da irgendwelche Klappen hoch und runter gehen, da dachte ich, oh Mann, kommen wir denn gut an? Wenn man das nicht kennt, dann kann einem da schon so ein mulmiges Gefühl einholen. Trägt das Flugzeug mich, obwohl es so sehr klappert und sich bewegt. Aber das hatte alles auch seinen Zweck. Und wir sind gut angekommen und hatten dann eine gute Zeit gehabt. Aber manchmal stellen wir uns im geistlichen, übertragenen Sinn dann auch diese Frage, trägt mein Glaube mich denn? Kann diese Gewissheit, diese felsenfeste Überzeugung, dass Gott an meiner Seite ist, kann sie so stark sein, dass selbst ein Sturm oder Turbulenzen es aushält? Oder wir dann Angst haben, dass unser Leben dann zusammenbricht? Im Psalm 32, Vers 8 gibt uns Gott eine Leitlinie, eine Richtlinie, wie wir unseren Alltag mit ihm gestalten können. Dazu einmal die Folie kurz weiterschalten. Da steht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Ja, Gott unterstützt dich auf deinem Lebensweg. Er geht dir voran. Er will dich lehren, er will dich unterweisen. Er will seinen Blick auf dich richten. Und deswegen kannst du mit Gewissheit dann auch alle Prüfungen deines Lebens, deines Glaubens in Angriff nehmen. Es ist ein Versprechen, es ist eine Zusage Gottes. Und was Gott verspricht, das trifft ein. Unsere Aufgabe, unser Part ist, dem einfach zu vertrauen. Aber, und das ist so eine kurze Randnotiz, nochmal eine Folie weiter. Im nächsten Vers heißt es, sei nicht so unverständlich wie ein Maultier oder ein Pferd. Interessant. Irgendwie scheint das doch gar nicht so zusammenzupassen, diese beiden Verse. Aber wenn man das genauer beobachtet, eigentlich schon. Denn wenn Gott will, dass du dein Leben gestaltest, dann will er auch, dass du deinen Verstand einschaltest und gebrauchst. Gott wird dich nicht einfach so dirigieren und dir jeden einzelnen Schritt vorsagen, sondern Gott hat uns allen einen Verstand gegeben, auch in Glaubensfragen, den wir gerne benutzen dürfen. Also auch die Richtlinien, die Gott uns gibt in seinem Wort, auch das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir diese Gebote beherzigen, unseren Verstand einschalten und gucken, wie können wir das umsetzen, dann wird unsere Glaubensgewissheit immer stärker in Gott gegründet sein. Wie kann das konkret aussehen? Wenn wir unseren Nächsten so lieben wie uns selbst. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid auf dem Arbeitsplatz und dann geht ein Kollege weg und plötzlich wird sich unterhalten über diesen Kollegen und ein bisschen hergezogen. Ja, würde euch das gefallen, wenn ihr dann der Nächste seid, der dann auf eine Pause geht oder sich einen Kaffee holt? Würde es euch gefallen, wenn eure Kollegen genauso über euch herziehen? Natürlich nicht. Deswegen versucht dann Einfluss zu nehmen und zu sagen, Leute, ich finde das nicht gut. Euch würde es genauso wenig gefallen, wenn wir so über euch reden würden. Also, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, so hat Jesus das einmal gesagt in der goldenen Regel, das tut ihnen auch. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst und baue deine Glaubensbeziehung in dieser Hinsicht mit Gott ganz deutlich aus. Und ein letzter Punkt für die heutige Predigt. Ein fester Glaube ist überführt von Dingen, die er noch nicht sieht und zeigt auch Früchte. Ein Glaube hat immer ein Resultat, immer ein Ergebnis, steht niemals im luftleeren Raum. Jakobus 2 zeigt uns das ganz besonders auf und die Theologen streiten bis heute, wie ist das zu verstehen, Glaube und Werke? Was ist denn jetzt bedeutsamer? Ist der Glaube jetzt das alles Entscheidende und die Werke dann völlig nebensächlich? Oder sind die Werke das eigentlich Wichtige und der Glaube nur so eine Vorspeise? Und genau hier setzt der Hebräerbrief an und verknüpft beide zusammen. Denn im 11. Kapitel, wenn wir uns das weiter durchlesen, dann begegnen uns die Glaubenshelden des Alten Testaments. Männer und Frauen, die ihren Glauben bewiesen haben. Wo Glaube und Werke untrennbar zusammengehören. Und so gilt das auch für uns. Wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen, als dem Herrn unseres Lebens, dann muss sich das auch in unserem Leben sichtbar sein, dass Jesus der Herr unseres Lebens ist, dass er bestimmt, dass er die Autorität hat, in unser Leben hineinzusprechen. Die Schönen und Reichen unserer Welt werden ja manchmal so in Hall of Fames oder auch hier Walk of Fame in Kalifornien dargestellt. Dann, wenn jemand was erreicht hat im Leben, dann hat er so einen Stern da auf dieser Boulevardstraße. Und dann stehen da so die schönen und reichen Namen der Musik- und der Filmbranche. Ähnliches begegnet uns im Hebräer 11. Das sind wirklich Männer und Frauen, die es zu etwas gebracht haben. Warum? Weil sie Gott ganz konkret in etwas vertraut haben. In einer ganz konkreten Situation. Ein ganz kurzes Beispiel, Noah. Noah vertraute Gott. Und sein Vertrauen und sein Glaube gründete darin, dass er eine Arche baute über 120 Jahre lang. Das muss man sich mal vorstellen, 120 Jahre lang eine Arche zu bauen, dem Spott von Menschen ausgeliefert zu sein und trotzdem unerschütterlich dabei zu bleiben. Ein Glaubensheld, wo Glaube und Werke zusammenkommen. In unsere heutige Zeit übertragen bedeutet das, Glaube und Werke gehört genauso zusammen wie ein Koch zu den Gerichten. Ja, ein Koch und Gerichte gehören zusammen. Ein Koch ohne Gerichte, ohne Menüs ist kein Koch. Er kann sich noch so sehr als Koch bezeichnen, aber wenn dann am Ende des Tages nichts auf dem Tisch steht, dann ist er auch kein echter Koch. Wenn ihr ins Restaurant geht und etwas bestellt, dann habt ihr ja die Erwartung, dass dann auch etwas kommt. Sonst geht ihr enttäuscht weg. Und so ist es auch bei uns als Christen. Wenn wir sagen, wir sind Christen, dann gibt es eine Erwartungshaltung, dass an unserem Leben das auch erkennbar wird. Und wenn es nicht erkennbar ist, dann gehen Menschen auch zu Recht enttäuscht weg. Und das fordert mich auch als Pastor und auch als ganz, ganz normale Persönlichkeit heraus, meinen Glauben echt und authentisch zu leben. Zu dem zu stehen, was ich auch von der Kanzel predige. Und das ist eine große Herausforderung für uns alle. Und ich möchte schließen mit der Ermutigung, dass wir zu dieses Doppelgebot der Liebe, dass wir das beherzigen. Gott von ganzem Herzen zu lieben und unsere Mitmenschen wie uns selbst. Denn das ist der Wille Gottes für unser Leben. Das ist der Glaube, der gegründet ist in der Dreieinigkeit Gottes, in dem Gott Vater, in dem Gott Sohn und in dem Gott dem Heiligen Geist. Und ich bete dafür, dass alle Entscheidungen, die nächste Woche für uns anstehen, dass das Entscheidungen werden, die wir im Glaubensmut treffen, wo wir sagen, Gott ist an unserer Seite. Und wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Amen.